Zu der Predigt, die ich heute mit euch vorhabe, will ich einige Bibelstellen lesen. Ich habe hier 9 Bibelstellen und die würde ich ganz gerne verteilen. Wer wäre denn bereit, im Laufe der Predigt mal eine Stelle vorzulesen? Okay. Einmal, ich sage es euch dann. Super. Ich sage euch dann jeweils die Zahlen. Am Anfang möchte ich eine bisschen längere Stelle vorlesen. Und zwar möchte ich die Bibelstelle unter dem Paulusbrief 1. Korinther 15 stellen. Den lese ich euch mal vor. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Ich hoffe, das kannst du so bejahen. Wenn nicht, kann es ja vielleicht noch werden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt davon abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehört folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann den ganzen Kreis der 12. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Ich springe mal ein bisschen im Text, ab Vers 17. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Soweit das, was Paulus uns mitgegeben hat. Jesus ist auferstanden. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. So begrüßt sich traditionell an Ostern die orthodoxe Kirche und so haben wir es am Anfang unseres Gottesdienstes gemacht. Doch was heißt das eigentlich? Warum antworten wir, Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden? Jesus lag im Tod und ist wiedergekommen. Er lebt, er ist aufgestanden, könnte man auch sagen, so wie du vom Schlafen aufstehst, nur dass er nicht geschlafen hat. Er war im Reich des Todes. Er hat gekämpft und gewonnen. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Das ist schon, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, eine Hammernachricht. Und wir antworten darauf, Jesus ist auferstanden, antworten wir darauf, er ist wahrhaftig auferstanden. Nun, dieses wahrhaftig ist noch hammermäßiger. Wahrhaftig kommt ja in unserer Alltagssprache kaum noch vor. Wer sagt denn schon, ja, das und das wahrhaftig? Was heißt denn wahrhaftig? Da stehen 2 Wörter drin. Wahr, Wahrheit und Haft. Haft, also Gefängnis. Ich bin haftbar für etwas. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es heißt also so viel wie, er ist echt auferstanden. Ich bin so davon überzeugt. Das stimmt. Darf ich dich fragen, wie sicher bist du bei dieser Frage der Auferstehung? Bist du dem Auferstandenen jemals begegnet? Wenn du antwortest, er ist wahrhaftig auferstanden, sagst du so viel wie, ich bin sicher bei dieser Wahrheit. Ich bin so sicher, dass du mich verhaften und verurteilen kannst. Ich bin bereit für dieses für diese Wahrheit ins Gefängnis zu gehen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich glaube so fest an diese Wahrheit, dass du mich in Haft nehmen kannst. Glaubst du wirklich, dass Jesus auferstanden ist von den Toten? Wisst ihr, wir sagen solche Worte so leicht, aber meinen wir das, was wir sagen? Im christlichen Glauben geht es nicht um irgendein Hobby, auch nicht darum, irgendeine Wahrheit zu akzeptieren. Letztlich geht es darum, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Man sagt so, nichts ist so sicher wie der Tod. Doch immer wieder wurde in der Menschheitsgeschichte die Frage gestellt, was kommt wohl nach dem Tod? Was kommt nach dem Tod? Irgendwie scheint der Mensch darauf angelegt zu sein, sich diese Frage zu stellen. Irgendwie lassen wir uns damit nicht zufrieden geben, dass nach 80 Jahren, vielleicht nach 90 Jahren, alles vorbei sein soll, dass wir danach ausgelöscht werden soll und ja, außer Erinnerungen bleibt nichts von uns. Heutzutage ist vielen die Reinkarnation sympathisch, also die Wiedergeburt. Ein Kreislauf. Nach dem Tod kommst du als Neugeborenes wieder neu zum Leben. In dem relativ alten Disney-Film Der König der Löwen kommt am Anfang das Lied The Cycle of Life, der Kreislauf des Lebens, so wie es der Buddhismus vermittelt. Und so manche Fernsehshow, die wir schauen, wollen uns das auch glauben machen. Das sind Menschen, die wurden unter Hypnose in ein früheres Leben zurückgeführt. Doch wenn du diese Idee der Reinkarnation anhängst, dann solltest du auch den Rest vom Buddhismus akzeptieren. So zum Beispiel, dass du, weil du nicht gut genug lebst, vielleicht hast du mal jemanden angeschrien oder warst nicht barmherzig, vielleicht wirst du ja nur als Regenwurm wiedergeboren oder kein großes intellektuelles Wissen dann oder noch schlimmer, du wirst als Frau wiedergeboren. Ja, Frauen stehen in der Wiedergeburtskette relativ weit unten. Jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, Reinkarnation, Wiedergeburt, das ist schon so eine Sache, ja, aber das Rest, das will ich ja gar nicht. Ich finde nur den Gedanken der Wiedergeburt nicht abwegig. Das heißt ja nicht, dass ich das ganze religiöse System übernehmen muss. Wir sind ja sehr darauf bedacht inzwischen, dass Frauen den gleichen Wert haben wie Männer. Und ich muss euch was sagen, zu Recht sind wir darauf bedacht. Männer und Frauen haben den gleichen Wert in Gottes Augen. Aber was passiert, wenn man einen Baustein aus einer Religion rausnimmt und den Rest beiseite lässt, wie beim Buddhismus? Man baut sich aus Fantasie eine eigene Religion zusammen. Für mich passt das. Wenn ich wieder ein bisschen bohren darf, dann passt das wirklich? Du meinst, nur weil du aus Fantasie dir eine Religion zusammenbaust, ist diese Religion real? Dann glaube ich, hat Nietzsche recht, der sagt, war Nietzsche, der gesagt hat, Religion ist Opium fürs Volk? Marx, Dankeschön. Seht ihr, wenn man ein Zitat spontan einbaut, das man nicht vorbereitet hat, Marx war es, Dankeschön. Opium fürs Volk, ich glaube, dass er dann recht hat. Wenn Religion nichts weiter ist, als dass du dir aus Fantasie einen Glauben zusammenbaust. Ich nehme ein bisschen Reinkarnation, ein bisschen, was weiß ich, was ist auch so schön? Da gibt es verschiedene Sachen. Spätestens an der Mauer des Todes wird deine Religion geprüft werden. Spätestens an der Mauer des Todes wird geprüft, ob deine Fantasie hält. Und zeig mir mal deine Fantasie, die stark genug wäre, um den Tod zu überwinden. Wisst ihr was? Gerade bei sowas, wo ich nur eine einzige Chance habe, ich kann nicht mehrere Anläufe nehmen für den Tod. Ich probiere mal das aus, ich probiere mal das aus. Vielleicht funktioniert ja das Dritte. Der dritte Anlauf beim Tod wird schon funktionieren. So wie beim Weitsprung, jeder hat drei Chancen. Sowas ist ja beim Tod nicht. Ich habe nur eine einzige Chance. Und wenn ich auf das Falsche setze, dann, ja, nein, ich will nicht aufs Falsche setzen. Ich will wissen, im Voraus wissen, dass es stimmt, worauf ich setze. Und jetzt feiern wir als Christen Ostern. Wir begrüßen uns mit Jesus ist auferstanden. Hey, die christliche Botschaft erzählt uns, dass Jesus zurückgekehrt ist von den Toten. Sein toter Körper wurde mit Leben wieder erfüllt. Er ist auferstanden, das Grab war leer. Der ist nicht nur einfach in seinen Ideen oder Idealen auferstanden, sondern der ist wirklich leibhaftig mit seinem Körper aus dem Grab rausspaziert. Als die Frauen zum Grab kamen, stellten sie fest, das Grab war leer. Lasst uns gemeinsam diese Ostergeschichte mal anschauen, diese Bibelstellen mal anschauen. Es beginnt damit, dass Jesus mit seinen Jüngern das Sedermahl im Rahmen des Passafeier zu sich nimmt. Es war letzten Donnerstag, vor 2000 Jahren. Letzter Donnerstag vor 2000 Jahren etwa. Dort hat Jesus dieses Mal zum Abendmahl gemacht. Wir hören die Bibelstelle 2, Lukas 22, 14 bis 20. Am Donnerstagabend hat Jesus mit seinen Jüngern, ich habe das Mikro vergessen, die Zukünftigen kriegen das, ja. Am Donnerstagabend hat Jesus sich mit seinen Jüngern zusammengesetzt und hat mit ihnen das Abendmahl gefeiert. Er hat gesagt, Blut und Leib, mein, das gebe ich euch, für euch. Wir hören jetzt Bibelstelle 3, Lukas 22, 21 bis 23.
Doch seht, der mich verrät, sitzt hier mit mir am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun werde.
Wie ihr vielleicht wisst, ist Judas derjenige, der aufgestanden und das Haus verlassen hat. Er war es, der Jesus verraten hat. Über seine Motive hat man viel nachgedacht. Warum hat Judas das getan? Warum hat er Jesus verraten? Aber letztlich ist nur wichtig, dass dadurch die Gegner Jesu dazu einen Weg gefunden haben, Jesus zu verhaften. Was schließlich in den Garten Gethsemane führte. In der Nacht, das, was von Donnerstag auf Freitagnacht passiert ist. Jesus war dort allein mit seinen Jüngern. Wie gesagt, es war Nacht und unter den Ölbäumen passierte Folgendes. Bibelstelle 4, Kapitel 22, 47 bis 53.
Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölf. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus sagte aber zu ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als die, die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des Hohenpriesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief, Halt, hör auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich zu den früheren Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, und sagte, Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher? Dabei war ich doch Tag und Nacht bei euch im Tempel, und ihr habt nichts gegen mich unternommen? Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus.
Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Es kommt dazu, dass fast alle Jünger weglaufen. Petrus leugnet sogar unter Schwur, Jesus zu kennen. Die Wachen haben Jesus verspottet. Das ist jetzt die Bibelstelle 5. Lukas 22, 63 bis 65. Die Bibelstelle 5.
Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten sein Angesicht und sagten zu ihm: Du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Und viele andere Schmähungen musste er über sich ergehen lassen.
Jesus wird geschlagen und verspottet von den Wachen. Hey, du bist ein Prophet. Es war frühmorgens am Freitag. Wir nennen diesen Tag Karfreitag. Jesus wurde vom Hohen Rat danach verhört und schließlich den Römern übergeben, dass sie ihn hinrichten sollten. Ab ans Kreuz mit ihm. Die Bibelstelle 6. Danke.
Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin und boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst.
Krass. Die Bibel sagt uns, es war die dritte Stunde. Nach unserer Uhrzeitrechnung entspricht das 9 Uhr morgens. Es war Freitag 9 Uhr morgens. Jesus hing am Kreuz. Die Hoffnung der Jünger hatte sich aufgelöst. Jesus sollte der Messias sein? Das ist doch unmöglich, dass der Messias so grandios scheitert. Es ist doch unmöglich, dass der Messias ans Kreuz geht. Wir hören die Bibelstelle 7, Lukas 23, 44 bis 46.
Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er.
Ende. An der Wand des Todes zeigt sich, ob eine religiöse Fantasie ihre Kraft hat, ob sich die Worte als tragfähig erweisen. Es war die schwärzeste Stunde in der Weltgeschichte. Okay, die schwärzeste Stunde zumindest für die Nachfolger Jesu. Alles schien gescheitert. Da ist keiner aufgetreten und hat gesagt: Jesus war doch ein guter Mensch, so wollen wir ihn in Erinnerung behalten und unser Leben danach richten. Es hat auch keiner gesagt: Zumindest seine Lehre haben wir. Die Bergpredigt war gut und so manches Gleichnis regt uns zum Nachdenken an. Nein, jedem war klar, mit Jesus und seinem Tod scheitern auch alle seine großen Ideen. Und letztlich ist das bei jedem großen religiösen Führer so gewesen. Buddha sagt man nach, dass er auf seinem Sterbebett gesagt hat: Die Wahrheit habe ich nicht gefunden. Wir hören Bibelstelle 8, Lukas 23, 50 bis 56a.
Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Er stammte aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Josef, so hieß dieser Mann, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Nachdem er den Toten vom Kreuz abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in den Felsen gehauen war und in dem noch niemand bestattet worden war. Da geschah noch am Rüsttag unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt. Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechenden Öle und Salben zu.
Die Ereignisse überschlagen sich. Donnerstagabend hat Jesus noch Abendmahl gefeiert. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde er verhaftet. Freitag früh die Verhandlung. Freitagmittag hing er am Kreuz. Freitagnachmittag, 3 Uhr, 15 Uhr, Jesus war tot. Das ist für die Römer völlig unbegreiflich. Normalerweise zieht sich ein Todeskampf am Kreuz Tage hin, vielleicht sogar Wochen. Der Tod am Kreuz kommt durch Erstickung, damit, wenn jemand zu schwach wird, zusammensackt und deswegen nicht mehr atmen kann. Warum soll Jesus schon tot sein? Und so hat er Soldaten geschickt, die ihn in die Seite einen Speer gebohrt haben, um festzustellen, dass Jesus wirklich tot ist. Und sie haben festgestellt, tatsächlich, Jesus ist tot. Und so ist dann das passiert, noch vor Anbruch des Sabbates, also das heißt vor Samstag, Freitagabend, ich weiß nicht, hat man Jesus vom Kreuz geholt und hat ihn in das Grab, in das Felsengrab gelegt. Und der Sabbat, über den Sabbat durfte nichts gemacht werden, deswegen verging der Sabbat ereignislos. Und dann, nach dem Sabbat, geschah etwas Unbeschreibliches. Die Juden zählen ein bisschen anders als wir. Wir zählen Freitag gestorben, Samstag, Sonntag. Die Juden zählen Freitag gestorben, also ist Freitag der erste Tag, Samstag, Sonntag. Und Jesus hat gesagt, am dritten Tag. Und dann geschah das Unbegreifliche. Etwas, was noch nie in der Weltgeschichte passiert ist. Manfred Stolpe, der frühere Ministerpräsident von Brandenburg, sagte einmal, Ostern ist ein Wunder, ein einmaliger Vorgang. Wir sollten die Auferstehungsbotschaft nicht mit Fragezeichen versehen oder mit der Aussage, wollen wir doch hoffen, sondern mit Gewissheit verkündigen. Jesus ist auferstanden, er lebt, etwas Unglaubliches war passiert. Wir hören die Bibelstelle 9.
Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war.
Die Frauen kommen zum Grab. Anfang der Woche, unser Sonntag. Die Frauen kommen zum Grab. Doch jemand hat das Grab aufgemacht. Was ist da los? Ich kann förmlich die Gesichter der Frauen sehen. Etwas Seltsames ist hier im Gang. Unsicherheit entsteht. Und wir hören die Bibelstelle 10. Okay.
Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam Jesus, den Herr, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wie 3 Tage danach auferstehen.
Das Grab war leer. Das mussten sogar die Gegner Jesu zugeben. Ein Historiker hat mal gesagt, das Schweigen der Gegner spricht lauter als die lauteste Osterbotschaft der Befürworter. Wenn Jesus noch im Grab gelegen wäre, hätte jeder Gegner gern die Jünger mit der Auferstehungsgeschichte belächelt. Er hätte den Jünger an die Hand genommen, hätte gesagt, komm mal mit, komm, wir gehen mal vor die Stadt, da zeige ich dir ein Grab. Und dann hätte er mit ihm, wäre zum Grab gegangen, hätte das Grab geöffnet, hätte gesagt, da liegt dein Jesus. Das Schweigen der Gegner spricht lauter als die lauteste Osterbotschaft der Befürworter. Dankeschön. Wenn Jesus noch im Grab gelegen wäre, hätte jeder Gegner lauthals gelacht. Doch das Grab, das war leer. Dieser Umstand ist in der historischen Forschung interessanterweise keine Streitfrage mehr. Das Grab war leer. Die Frage in der historischen Forschung ist eigentlich nur noch, was ist passiert? Waren die Frauen am falschen Grab? Die Vertreter dieser Theorie gehen davon aus, dass die Frauen in ihrer Trauer so verwirrt waren, dass sie das falsche Grab aufgesucht haben. Und die scheinbaren Engel waren irgendwelche jungen Männer, die halt sich da herumgetrieben haben. Und in der Bibel steht ja sogar, dass die jungen Männer dann zu den Frauen gesagt haben, er ist nicht hier. Da drüben liegt er, nicht hier. Was die Befürworter dieser Theorie verschweigen, ist, die Engel haben noch mehr gesagt. Die haben nicht nur gesagt, er ist nicht hier. Sie haben gesagt, was sucht er den Lebenden bei den Toten? Sie haben gesagt, er ist auferstanden. Wow, die unglaublichste Botschaft der Welt. Die Frauen erzählen es den Jüngern, aber auch die Jünger können es nicht glauben. Es gab auch so eine Theorie, dass man gesagt hat, naja, die Jünger haben den Leichnam Jesu geklaut. Wenn man sich mit den Begebenheiten beschäftigt, wie das Grab bewacht war, gesichert war, wird man feststellen, auch das ist unmöglich. Und der Autor von Sherlock Holmes, Holmes, wie spricht man den aus? Also dieser ganz berühmte Detektiv. Der Autor von diesem Sherlock Holmes, der hat ihn mal sagen lassen, wissen Sie, Dr. Watson, wenn jede Theorie scheitert und die unwahrscheinlichste, die unmöglichste Theorie als einziges übrig bleibt, dann muss diese Theorie den Tatsachen entsprechen. So sind Leute hergegangen und haben versucht, die Auferstehung zu widerlegen, das leere Grab zu erklären. Und jeder Erklärungsversuch ist gescheitert. Das Grab war leer. Und die Bibel sagt, Jesus ist auferstanden. Die Frauen erzählen das den Jüngern und Petrus und Johannes rennen zum Grab. Sie wollen es mit eigenen Augen sehen. Und sie können es nicht fassen. Und schließlich beginnt der Auferstandene seinen Leuten zu begegnen. Zuerst Maria, noch im Garten, in der Nähe der Gräber. Ich finde, das ist eine ganz süße Geschichte, wie Maria da Jesus begegnet, ihn aber nicht erkennt und erst denkt, es sei der Gärtner hier und fragt, weißt du, was passiert ist? Wo haben sie ihn hingelegt? Und erst als Jesus sie anspricht, Maria, irgendwas muss in diesem Wort drin gewesen sein, wie er ihren Namen genannt hat. Und Maria gehen die Augen auf. Sie sieht Jesus, den der Tod nicht festhalten konnte. Jesus hat den Tod entwaffnet und es ist siegreich zurückgekehrt. Er hat das gemacht, wozu kein Mensch imstande war. Später begegnet dieser Auferstandene den sogenannten Emmaus-Jüngern. Die heißen so, weil es in der Nähe der Stadt Emmaus passiert ist. Sie waren unterwegs von Jerusalem, völlig geknickt vom Scheitern vom Tod Jesu. Und dann treffen sie unterwegs auf ein paar unbekannte Reisende, auf einen unbekannten Reisenden. Der legt ihnen die Bibel aus und ihr Herz brennt auf und sie sagen, ja, wow. Und als dieser Unbekannte für das Abendessen dankt, erkennen sie mit einem Mal, es ist der auferstandene Jesus Christus. Mit einem Mal ist er weg. Sie kehren um und nichts wie zurück nach Jerusalem und dort die neue Botschaft zu erzählen. Aber dort begegnet ihnen eine Überraschung. Die Jünger sind in heller Aufregung und sagen, oh, wisst ihr, was passiert ist? Jesus ist Petrus erschienen. Helle Aufruhr. Und mit einem Mal steht Jesus mitten unter ihnen. Sie schrecken zurück. Ein Geist? Nur ein Geist kann durch Wände gehen. Nein, es ist der Auferstandene in Fleisch und Blut. Als er, um es zu beweisen, dass ich wirklich auferstanden bin, sagt Jesus, gebt mir einen Fisch, ich esse den. Ich glaube, so gespannt haben noch nie Menschen einen anderen Fisch essen zugeguckt. Jesus hat den Fisch gegessen und er ist nicht wie beim Geist whoop, durchgefallen, sondern Jesus ist leibhaftig auferstanden. Jesus ist auferstanden. Das ist die Osterbotschaft. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ganz echt, ganz sicher, hundertprozentig. Dieses historische Faktum ist so gesichert, dass ich bereit wäre, für meinen Auferstandenen ins Gefängnis zu gehen. Aber nicht nur, weil es irgendwelches historisches Faktum ist, sondern weil ich Jesus begegnet bin. Ich weiß, dass er lebt, weil ich ihn getroffen habe. Da gibt es so eine kleine Witz, eigentlich ein Witz, wo jemand lauthals sagt, Gott ist tot. Darauf wundert sich der fromme Priester und sagt, komisch, heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Man kann mit Gott reden. Dass er auferstanden ist, heißt, er lebt. Er lebt sogar nach 2000 Jahren noch. Du kannst ihm heute noch begegnen. Du kannst ihm was sagen und er kann dir antworten. Da ist ein Dialog möglich. Glaubst du das? Ist dir das ernst? Wenn es dir nicht ernst ist, lass lieber diesen frommen Spruch, er ist wahrhaftig auferstanden. Dann sag lieber, Jesus ist auferstanden. Ja, vielleicht, hoffentlich, eventuell ist er auferstanden. Ich für meinen Teil will sagen, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das glaube ich. Und ich hoffe, dass du das auch glauben kannst, sagen kannst. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.